SWR 2 Wissen.
Die Bodenseeinsel Reichenau an einem wolkenverhangenen Sommertag. Seit Wochen regnet es hier fast täglich. Vor einem der Gewächshäuser einer Gärtnerei packen 10 Männer und Frauen mit flinken Händen Gurken in flache Holzkisten. Verkrüppelte und krummgewachsene werfen sie in eine Plastikbox. Es sind keine gewöhnlichen Gurken. Sie stammen aus integriertem Anbau, in dem sogenannte Nützlinge eingesetzt werden.
Raubmilben und Marienkäfer. Pflanzenschutz mit den Waffen der Natur. Eine Sendung von Jantje Hannover.
Zwei Kollegen stapeln die vollgepackten Gurkenkisten auf einen Anhänger. Biobauer Bernd Wagner ist Chef der Gärtnerei.
Mit dem sind wir fertig. Wir haben das gerade aufgeladen und jetzt fahren wir sie ab zum Sortieren.
Langsam entschwindet der Traktor auf einer Straße. Links und rechts säumen Gewächshäuser seinen Weg. Auch in ihnen wachsen Gurken und Tomaten, Auberginen oder Paprika. Im Frühjahr und Herbst gedeihen hier Salate, Radieschen, Rettiche und Rucola. Insgesamt 40 Hektar Gemüse wachsen auf der Insel Reichenau unter Glas. Mit ihrem Gemüseanbau haben es die Insulaner längst zu einiger Berühmtheit gebracht, auch über Baden-Württemberg hinaus. Die Produkte der Insel schmecken aromatisch und mit dem Etikett Reichenau Gemüse lassen sich höhere Preise erzielen. Auf der Insel werden nur im Notfall Agrarchemikalien gespritzt. Den Hauptpflanzenschutz erledigen die Nützlinge. Würmer und Insekten, erklärt die Agraringenieurin Ulrike Schmidt vom Beratungsdienst Reichenau.
Hier auf der Reichenau waren wir sicher einer der Vorreiter, weil hier ein großer Nützlingsproduzent, der das damals als erstes gemacht hat, wohnhaft war. Aber zwischenzeitlich hat sich das im gesamten deutschen Gemüsebau etabliert, ganz klar.
Schädlinge mit Nützlingen zu vertreiben, biologischer Pflanzenschutz also, das ist die Arbeit von Ulrike Schmidt. Mit kritischem Blick durchstreift sie ein Gewächshaus, in dem Tomaten wachsen und sich Blattläuse ausbreiten.
Egal, wo ich jetzt hier gucke, sehe ich hier Läuse. Ja, sehen Sie das? Da ist die Schadschwelle überschritten für mich. Da unten ist der Honigtau. Also, das geht ja gar nicht.
Die Nützlingsberaterin wird mit dem Betreiber des Gewächshauses eine Strategie besprechen, wie man die Läuse auf biologische Art los wird. Der Einsatz von Raubmilben oder Gallmücken wäre zum Beispiel möglich oder Spritzen mit biologischer Kaliseife. Nur im Notfall kommt hier Agrarchemie zur Anwendung. Ulrike Schmidt versucht allerdings so zu beraten, dass ihre Kunden möglichst ganz ohne Chemie auskommen.
Weil man ganz viele Vorteile hat. Es geht los mit, ich habe weniger Rückstände auf dem Produkt, also chemische Rückstände. So eine Gurke wird täglich, spätestens jeden zweiten Tag beerntet. Ich kann die Wartezeiten, die so ein chemisches Pflanzenschutzmittel hat, gar nicht einhalten. Also es geht gar nicht. Ja. Und mit Nützlinge kann ich das sehr gut, ja, weil die haben keine Wartezeiten einzuhalten. Dann ist es natürlich anwenderfreundlich. Also speziell bei uns hier im Gebiet, das sind fast alles Familienbetriebe. Ja. Das heißt, da rennen auch die Kinder hier im Betrieb mit rum. Da geht jeder mal rein und holt sich eine Gurke vom Stock.
In konventionell geprägten Agrarlandschaften nimmt man bisher wenig Rücksicht auf menschliche und tierische Nachbarn in Feld und Flur. Das ökologische Gleichgewicht ist in weiten Teilen des Bundesgebiets gestört. Insektenpopulationen schwinden alarmierend schnell und viele Vogelarten stehen auf der roten Liste. In der EU wird daher nach Alternativen zu Agrargiften gesucht, erklärt Johannes Jehle vom Julius-Kühn-Institut, kurz JKI, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Er leitet das Fachinstitut für biologischen Pflanzenschutz in Darmstadt.
Das Ziel der EU ist es, die Risiken des chemischen Pflanzenschutzes zu reduzieren. Das Ziel ist der integrierte Pflanzenschutz. Das bedeutet, das ist immer eine Kombination von möglichst einer breiten Palette von Verfahren. Dazu gehören eben biologische Verfahren, biotechnische Verfahren, Anbauverfahren, Züchtung spielt eine große Rolle und last but not least auch der Einsatz von chemischen Mitteln, aber das soll eben auf das notwendige Maß reduziert werden.
Chemischer Pflanzenschutz ist nicht wirklich zielgerichtet. Wenn Äcker gegen Schädlingsbefall oder Pflanzenkrankheiten gespritzt werden, sterben schädliche und nützliche Insekten gleichermaßen. Und Vögel, die auch zu den Nützlingen zählen, finden keine Nahrung mehr. Das schwächt das gesamte Ökosystem. Der Mikrobiologe Dietrich Stephan vom Julius-Kühn-Institut in Darmstadt ist überzeugt, dass die Zukunft den biologischen Verfahren gehört.
Wir verlieren ja immer mehr chemische Wirkstoffe. Das liegt einerseits daran, dass immer mehr Insekten Resistenzen bilden. Das ist wie bei Antibiotika auch. Wenn immer die gleichen Antibiotika verschrieben werden, ist natürlich die Gefahr viel größer, dass sich Resistenzen bilden können. Und so ist es im Pflanzenschutz eben auch.
Im Cornbelt, dem Maisgürtel der Vereinigten Staaten, haben sich in riesigen Monokulturen mit gentechnisch veränderten Pflanzen Krankheitserreger und Riesenwildkräuter so gut an die Gifte angepasst, dass keine Spritzmittel mehr helfen. Höchste Zeit also, sich die Mechanismen der Natur zunutze zu machen. Dass das notwendig ist, ist in den Spitzen von Politik und Wirtschaft mittlerweile angekommen. Selbst Agrarchemieproduzenten wie der Bayer-Konzern forschen an neuen biologischen Substanzen und arbeiten eng mit dem JKI zusammen. Biologischer Pflanzenschutz sei allerdings nicht wirklich eine neue Disziplin, erklärt Johannes Jehle.
Unser Institut existiert schon seit 68 Jahren. Und in dieser Zeit wurden Entwicklungen gemacht, um eben zum einen Nützlinge einzusetzen und zum anderen eben Mikroorganismen und Viren einzusetzen, um ganz bestimmte Schädlinge ganz gezielt zu bekämpfen. Der Unterschied zum chemischen Pflanzenschutz, der besteht darin, dass diese natürlich vorkommenden Antagonisten, das sind zum Beispiel auch Krankheitserreger oder spezialisierte Parasitoide, dass sie sehr selektiv wirken und so gut wie keine Nebenwirkungen haben auf den Rest des Agrarbiosystems.
Die Natur arbeitet ganzheitlich. Nimmt ein Schädling überhand, wird er von Fressfeinden dezimiert und so wird das Ökosystem wieder stabilisiert. Manche der in Jahrmillionen entwickelten Strategien der Natur sind so ausgeklügelt, dass man nur respektvoll staunen kann. Ulrike Schmidt vom Beratungsdienst Reichenau kennt sich zum Beispiel gut mit der Gallmücke aus. Damit das Insekt die sehr viel größere Blattlaus, die zum Beispiel Tomaten befällt, aussaugen kann, bedient es sich eines Tricks. Denn die Laus schützt ihren Körper mit einem Chitinpanzer, den die Gallmücke nicht durchdringen kann.
Deshalb ist es für die Gallmücke sehr schwierig, eine Angriffsstelle zu finden an der Laus. Und eine der wenigen Stellen, wo die Laus quasi angreifbar ist, das ist das Kniegelenk. Und durch das Kniegelenk injiziert diese Gallmücke ein Lähmungsgift. Das ist die Achillessehne der Laus. Ja? Dann kann sich die Laus nicht mehr bewegen, kann nicht mehr abhauen. Ja? Und dann saugt sie sie genüsslich aus. Also das ist das Geniale an der Natur.
Anbau unter Glas, wie auf der Insel Reichenau, findet in kleinen, geschlossenen Ökosystemen statt. Hier gedeiht meist nur eine einzige Gemüseart. Hobbygärtner wissen, dass Pflanzen in Mischkulturen gesünder sind. Zwiebeln wachsen zum Beispiel gerne neben Möhren und Kürbisse gerne zwischen Bohnen. Aber im Erwerbsgartenbau spielt dieses alte Wissen kaum eine Rolle. Oft sogar nicht einmal in den Biogärtnereien. Denn wenn nur eine Kultur auf einer Fläche steht, erleichtert das Ernte und Pflege. Und das spart bares Geld. Im Unterglasanbau wurde bis vor wenigen Jahrzehnten bis zu 25 Mal im Jahr Chemie angewendet. Erst in den 90er Jahren begann nach und nach die Umstellung.
Jetzt gucken wir mal, genau.
Ulrike Schmidt betritt das Gewächshaus von Bernd Wagner. In langen Reihen winden sich Gurkenpflanzen mit ihren Stängeln um Seile, die vom Boden bis unter das Glasdach gespannt sind. Im Dickicht der großen weichen Blätter sind die etwas dunklereren Gurken schwer zu erkennen. Das Pflanzen in Mutterboden, in natürliche Erde, ist im Unterglasanbau mittlerweile die Ausnahme. Die meisten Gurken und Tomaten wachsen heute als Hydrokulturen auf Kokosfasern oder Steinwolle. Sie werden mit speziellen Nährlösungen bewässert.
Jetzt fange ich einfach mal an bei der Gurke. Gurke Unterglas, sind alle veredelt, sieht man da unten sehr schön. Der Fuß unten ist dunkel, dann kommt so ein bisschen verdickte Stelle, wo dann die Edelsorte drauf veredelt wird.
Das Aufpfropfen einer Edelsorte auf eine robuste, sogenannte Veredelungsunterlage, kennt man aus dem Obstbau.
ist auch schon Teil des biologischen Pflanzenschutzes, weil die Unterlage ist ein Kürbis, resistent ist, tolerant ist, widerstandsfähig ist gegen ganz viel bodenbürtige Krankheiten und Tiere, die hier natürlich auftreten, weil hier über viele, viele Jahre immer wieder die gleiche Kultur gemacht wird.
Wenn die Kulturen regelmäßig wechseln, verringert das den Schädlingsbefall. Auch das eine Maßnahme des biologischen Pflanzenschutzes. Doch in Gewächshäusern ist das häufig nicht möglich. Hier hilft der Anbau resistenter Sorten, die beispielsweise gegen Mehltau unempfindlich sind.
Dann geht es hier nach oben. Ne? Und da sieht man jetzt schon gleich an der ersten Pflanze hier unheimlich viel so Tütler hängen. Ne? Das sind unsere Raubmilben. Und zwar verschiedene Raubmilben. Man sieht es an der Tüte, also kleine Tüten, große Tüten, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Das ist die Amplisaeus cucumeris, wie die heißt. Die frisst Spinnmilben und Tripse. Spinnmilben kennt man aus der Wohnung, diese, wo so die Gespinste macht. Vor allem in heißen Sommern, also letztes Jahr war das ein Riesenproblem. Das sind reine Räuber.
Zu den Nützlingen, die Schädlinge fressen, zählen Gallmücken, Flor- und Schwebfliegen, Ohrenkneifer, Raubmilben, Wanzen und Marienkäfer. Eine weitere Nützlingsart, Parasiten. Zu denen gehören zum Beispiel Fadenwürmer und Schlupfwespen. Parasitisch lebende Wespen sind eine große Insektenfamilie mit 40.000 Arten. Sie legen ihre Eier in die Larven der Schadinsekten. Wenn dann die Wespenlarve schlüpft, ernährt sie sich von der Körperflüssigkeit des Wirtsinsekts, das bald darauf stirbt. Das Reichenauer Gärtnercenter hat eine große Auswahl an Räubern und Parasiten im Angebot. Konstanze Fürleger hält ein paar Tütchen in der Hand, in denen Nützlinge verschickt werden. Sie sind etwa so groß wie Hüllen für Teebeutel. Die junge Diplom-Ingenieurin für Gartenbau leitet die Nützlingsabteilung des Hauses. An einem Tisch stehen zwei Frauen, die Pappdosen verschiedener Größe in Kartons verstauen. Die Deckel sind gelocht, wie bei Salzstreuern.
Das zum Dosieren. Wir haben hier eine Dose, da sind 50.000 Stück Raubmilben drin. Und normalerweise macht man von der Amblyseus virski ungefähr 50 Tiere auf einen Quadratmeter. Das heißt, ich muss mit dieser Dose 1.000 Quadratmeter weit kommen. Und das heißt, ich muss wirklich fein dosieren. Ich muss bei einer Raubmilbe auch schauen, dass jede Pflanze erwischt wird, weil die haben nur Füße, die müssen laufen.
Raubmilben und auch viele andere Nützlinge können nicht fliegen. Einige der Insekten aus dem Sortiment von Konstanze Fürleger stammen vom größten Nützlingsproduzenten in Deutschland, der Firma Katz Biotech aus Baruth in Brandenburg. Katz Biotech residiert in einem unauffälligen Flachbau am Rande eines Gewerbegebiets. Die Gewächshäuser der Firma sind von außen nicht sichtbar. Berater Hans-Joachim Schäle führt in den ersten der Glasbauten, in dem Katz Biotech Nützlinge züchtet. Links und rechts des Mittelganges auf Metalltischen jeweils ein Wald aus Blumentöpfen, bepflanzt mit Acker- und Buschbohnen oder Tabak in unterschiedlichen Wachstumsstadien.
Der Satz, den wir jetzt hier vor uns sehen, das ist der Satz, der vorhin Montag in der Vorwoche ausgesät wurde.
Die Tabakpflänzchen sind schon ordentlich gewachsen. Gegenüber stehen die Pflanzen aus der Vorwoche, die sind mehr als doppelt so groß. Schäle deutet auf den Satz mit den jüngeren Pflanzen.
Morgen wird der infiziert mit Spinnmilben. Nach einer weiteren Woche werden diese Pflanzen wiederum mit Nützlingen infiziert. Ein Satz ist bei uns immer ca. 18 Tische im Augenblick in der Saison, bis 20 Tische. Alle Tische werden gleich behandelt, sodass man sagen kann, in 4 Wochen haben wir die und die Menge an fertiger Ware.
Das sind dann fast 2 Millionen Raubmilben, rechnet Hans-Joachim Schäle vor. Er greift sich ein Tabakblatt und dreht die Unterseite nach oben.
Sie sehen hier die kleinen roten Punkte, die da krabbeln. Das sind alles Nützlinge. Das sind die guten. Das Ganze passiert im sogenannten Überschwemmungsverfahren bei uns hier. Das heißt also Masse, Masse. Im biologischen Pflanzenschutz ist ja so, viel hilft viel. Und je mehr ich raufbringe, umso mehr Erfolg habe ich.
Die Natur bietet viele Möglichkeiten, gegen Schädlinge vorzugehen. Nicht aber gegen den zweiten Feind einer Kulturpflanze, die Wildkräuter. Denn in jeder Handvoll natürlichen Bodens ruhen unzählige Samenkörner. Und die keimen, sobald die Bedingungen für sie günstig sind. Darum spritzen Landwirte gerne Glyphosat auf den Acker, bevor sie säen. Wildkräuter lassen sich nicht leicht mit biologischen Verfahren bekämpfen. Im Bioanbau heißt es nach wie vor jäten, jäten, jäten. Und das kann die Ökobilanz zugunsten der konventionellen Landwirtschaft verschieben. Denn Biolandwirte müssen zum Unkrauthacken häufiger mit dem Traktor übers Feld fahren und verbrauchen dabei Energie. Christian Richter und seine Mitarbeiter. Der Gartenbaumeister arbeitet im Pestalozzi-Kinderdorf in Walwis bei Stockach. 160 Hektar werden hier nach den Richtlinien biologisch-dynamischer Landwirtschaft bewirtschaftet. Dazu gehören auch mehrere große Gewächshäuser.
Da geht man mit dem Gasbrenner an der Kultur entlang und erwärmt das Unkraut auf 40 Grad. Dann gerinnt das Zelleiweiß in der Pflanze und die Pflanze wird so dunkelgrün und geht nach kurzer Zeit kaputt. Das ist die eine Methode. Zu anderen legen wir auch Fliese, schwarze Fliese, die wasserdurchlässig sind, wo auch ein bisschen Licht noch durchgeht. Und die legen wir ziemlich nah an die Pflanzen ran, wobei wir die dann im Sommer wieder ganz weglegen. Man sieht ja auch hier, wenn die Kultur dann nach unten hoch wächst, kommt nicht mehr so viel Licht am Boden und dann entwickelt sich nicht mehr viel Unkraut.
Darüber hinaus hält Christian Richter das Bodenleben lebendig. Er düngt regelmäßig mit Kompost und setzt Regenwurmeier aus. Das stärkt die Gewächshaustomaten und macht sie widerstandsfähiger gegen Schädlinge. Im Freiland ist der Gemüseanbau viel einfacher. Der Gartenbaumeister baut hier Salate, Kräuter, Kürbisse, Bohnen und vieles andere an. Schädlinge und Krankheiten gibt es kaum, dank einer klugen Fruchtfolge.
Also Gemüsepflanzen sind ja hauptsächlich Flachwurzler und wir müssen dazwischen wieder auch eine Pflanze säen, die tiefer wurzelt, die den Boden schneller zumacht. Und es sind halt hauptsächlich landwirtschaftliche Pflanzen wie Kleegras, die zusätzlich noch Stickstoff bindet. Aber auch natürlich Getreide, das 3-4 Meter in die Tiefe Feinwurzeln ausbildet und natürlich auch die Nährstoffe aus ganz anderen Tiefen wieder aufschließen und holen kann und den Boden lockert.
Zum Gartenbauteam im Pestalozzi-Kinderdorf gehört auch Dirk Rösener. Der Obstbaumeister pflegt insgesamt 15 Hektar Obstplantagen. Hier gedeihen vor allem Äpfel, Birnen, Zwetschgen und Pfirsiche. Schon von Weitem unterscheiden sich die Obstbaumreihen durch ihren bunten Unterwuchs, Blumen und Gräser, von den benachbarten Anlagen anderer Bauern.
Wir versuchen halt diese Blühstreifen zu integrieren in die Obstanlagen, um Nützlinge zu fördern. In erster Linie natürlich die Bestäubungsinsekten, aber auch Nützlinge wie Schwebfliegen oder Marienkäfer, weil in erster Linie fressen ja die Larven die Schädlinge weg und die erwachsenen Tiere. Die Marienkäfer fressen zwar auch Läuse, aber die Schwebfliegen zum Beispiel ernähren sich nur von Nektar.
Bis zu 100 Blattläuse frisst eine Schwebfliegenlarve pro Tag, bis sie sich verpuppt. Damit die Tiere auch danach in der Plantage bleiben und Nachwuchs zeugen, müssen die erwachsenen Tiere genügend Nahrung finden. Dafür hat Dirk Rösener den Blühstreifen im letzten Jahr eingesät.
Hier sieht man jetzt in erster Linie die Kornblume quasi als Pionierpflanze jetzt von den Blühstreifen. Der wurde letzten Herbst eingesät. Und hier sieht man jetzt in erster Linie die Gräser, die einjährig sind. Und zwischen den Gräsern sieht man halt die verschiedenen Kräuter.
Er hat vor jede der Apfelbaumreihen einen Strauch gesetzt. Holunder und Vogelbeere zum Beispiel. Mit ihren Blüten und später den Beeren locken die Büsche Nutzinsekten und Singvögel in die Plantage. Johannes Jehle vom Julius-Kühn-Institut spricht bei solchen Maßnahmen vom konservativen Pflanzenschutz.
Beim konservativen Pflanzenschutz geht es darum, die Lebensgrundlagen der natürlich vorkommenden Gegenspieler, dass man die erhält und fördert. Und das macht man zum Beispiel bei Habitatmanagement, dass man eben Hecken anpflanzt, Blühpflanzen anpflanzt, Blühstreifen anpflanzt, sodass diese Gegenspieler auch eine Weidemöglichkeit haben, Nahrung finden und so weiter. Und das ist nach wie vor ein sehr wichtiges Tool.
Ein Tool, also ein Werkzeug, das auch die europäische Agrarpolitik wiederentdeckt hat. Seit der Agrarreform von 2014 muss jeder Landwirt auf 5% seiner Fläche Blühstreifen einsäen, Hecken pflanzen oder Zwischensaaten mit Erbsen und Bohnen anlegen, um die vollen Fördergelder der EU zu erhalten. Umweltverbände und die Grünen bezeichnen das Ansinnen der EU-Agrarreform dennoch als Schlag ins Wasser. Denn chemische Pflanzenschutzmittel einzusetzen, bleibt auch auf diesen Ökoflächen erlaubt. Das Pestalozzi-Kinderdorf dagegen reserviert sogar 20% seiner landwirtschaftlich genutzten Fläche für die Förderung der Artenvielfalt. Darunter auch Streuobstwiesen. Obstbaumeister Dirk Rösener deutet auf einen Schmetterlingsflieder in seiner Anlage. Der blüht bis in den Herbst hinein und zieht Schmetterlinge magisch an.
Gerade im Sommer, wenn die Nahrungsvielfalt stark eingeschränkt ist, weil in der Landwirtschaft sämtliche Wiesen dann auf einmal gemäht werden, dann ist das sehr hervorragend für Schmetterlinge. Dann finden sie da noch ausreichend Nektar. Die Nützlinge brauchen das ganze Jahr über Futter. Das heißt dann auch über Winter Winterquartiere schaffen.
Es ist wichtig, das alte Wissen, den sogenannten konservativen Pflanzenschutz in die moderne Landwirtschaft zu integrieren. Biologischer Pflanzenschutz kann aber noch viel mehr, betont Johannes Jehle vom Julius-Kühn-Institut.
Was wir momentan machen, das ist eigentlich, dass wir die Organismen, die vor 30, 40 Jahren schon beschrieben wurden, als potenzielle biologische Agenzien identifiziert wurden, diese Organismen, die werden jetzt näher betrachtet und man versucht, viele von diesen Organismen heute jetzt überzuführen in entsprechende Produkte. Das sind zum Beispiel bestimmte Stämme von Pilzen, von Bakterien.
Die Entwicklung dieser biologischen Pflanzenschutzmittel wurde jahrzehntelang verzögert, weil bürokratische Hürden den Weg versperrten. Denn die Genehmigungsverfahren sind in der EU auch bei biologischen Mitteln extrem zeitaufwendig und teuer. Dabei wäre das Potenzial der Schädlingsbekämpfung mit Viren und Pilzen riesig. Johannes Jehle.
Wir kennen mehr als 800 verschiedene dieser Insektenviren. Und jedes dieser Viren ist extrem spezifisch für eine oder ein paar wenige Insektenarten. Das heißt, wir haben hier eine ganz große Palette von potenziellen biologischen Präparaten.
Immerhin kommt gerade Bewegung in diesen Markt. Denn die EU will die Risiken chemischen Pflanzenschutzes minimieren. Ende 2013 hat sie daher das BioCAMS-Projekt aufgelegt. Mit einem Förderetat von rund 12 Millionen Euro sollen 11 verschiedene biologische Präparate zur Marktreife geführt werden. In diesem Rahmen forscht das JKI an einem Virus gegen die Kartoffel- und die Tomatenminiermotte. Johannes Jehle öffnet in seinem Labor einen Kühlschrank.
Ich zeige Ihnen das mal hier, wie wir das machen mit dem ganzen Testen. Und anfangen tue ich mal mit so einem Bioassay.
Er entnimmt einen flachen Glaskasten, in dem sich verschiedene Petrischalen befinden.
Das ist eine frische Kartoffelscheibe. Dort ist es jetzt so, dass wir hier das Virus auf die Kartoffelscheiben applizieren. Und dann setzen wir die kleinen Larven der Kartoffelmotte auf diese Scheiben. Und dieser Test wird dann täglich oder im Abstand von 2 Tagen evaluiert. Und wir sehen dann, wann wie viele diese Larven eben absterben. Und daraus können wir dann Rückschlüsse treffen auf die Aktivität. Und wir vergleichen hier momentan 8 bis 10 verschiedene Virusisolate. Wir sequenzieren diese Viren komplett durch, also die genetische Information wird dann komplett bestimmt. Da sehen Sie die kleinen Larven hier. Na, da unten sitzen sie, die wollen jetzt hier raus. Normalerweise sitzen die alle in dieser Kartoffelscheibe drin und sterben dann auch, weil die fressen normalerweise.
Johannes Jehle hat eine weitere Petrischale vorbereitet und setzt sich an ein Mikroskop.
Normalerweise brauchen Sie immer ein Elektronenmikroskop, um Viren sehen zu können, weil sie so klein sind, dass man sie im Lichtmikroskop eben nicht mehr wahrnehmen kann. Diese Viren hier, die bilden aber zur eigentlichen Virenhülle noch dazu eine Art Einschlusskörper. Das ist also eine ganz, ganz dicke Proteinhülle. Wenn Sie mal durchgucken.
Der Wissenschaftler klemmt die Petrischale in die Halterung und justiert die Linse.
Dann sehen Sie einzelne runde Zellen und in den Zellen drinne so kleine Kristalle. Und das sind diese Bakuloviren.
Bakuloviren befallen nur wirbellose Tiere. Als Hauptwirte dienen ihnen Mottenlarven.
Wir finden in der Natur Insektenkrankheiten, aber nicht jede Insektenkrankheit kann so vermehrt werden, so formuliert werden, so quasi verpackt werden und ausgebracht werden, dass der Landwirt später das als Produkt nutzen kann. Und mit diesen Fragen befassen wir uns hier.
Dietrich Stephan leitet die Abteilung Verfahrenstechnik und Mikrobiologie am Julius-Kühn-Institut. Der Mikrobiologe arbeitet zum Beispiel mit sogenannten insektenpathogenen Pilzen, mit Krankheitserregern, die Insekten befallen. Die Pilze breiten sich in den Blutbahnen aus und töten das Insekt innerhalb weniger Tage.
Wenn man jetzt sich den Krankheitsverlauf der Insekten anschaut, der Pilz dringt ein, vermehrt sich in der Hämolymphe, das Insekt stirbt und dann im nächsten Schritt durchwächst der Pilz das Insekt von innen nach außen.
Den Krankheitsverlauf hat Dietrich Stephan in 4 Petrischalen nachgestellt. In der ersten Schale liegt ein Engerling, eine Maikäferlarve. Sie ist bereits mit dem Pilz infiziert, aber das sieht man nicht. In der zweiten und dritten wachsen zunehmend schimmelartige Stellen aus der Haut. Der Pilz hat die Larve längst getötet. In der vierten ist sie von einer Art grünem Rasen überzogen. Jetzt setzt der Pilz seine Sporen frei. Diese Sporen sind die Substanz, mit der Stefan hier arbeitet. Der Mikrobiologe tritt an einen Fermenter heran. Das Gerät erinnert an einen Küchenmixer aus Glas. Ein öliges Emulgat blubbert hier vor sich hin.
Wenn wir aber in Flüssigkultur fermentieren, da können wir sehr schön optimieren, pH-Wert verändern, Sauerstoffzufuhr und so weiter und so fort.
Konkret gilt es nun, die Pilzsporen in einer Flüssigkeit oder einem Pulver so zu fixieren, dass sie sich gut verteilen und außerdem ein paar Monate lang haltbar sind. Landwirte sollten es dann mit ihren gewohnten Werkzeugen und Geräten auf ihren Feldern ausbringen können. Ein Blick auf den Fermenter zeigt, es klappt. Die Pilzsporen haben sich gleichmäßig verteilt. Ökologische Verfahren gegen Schädlinge, wie kontrollierter Befall mit Pilzsporen, sind im Ackerbau noch Zukunftsmusik. Im Gewächshaus gehören sie dagegen längst zum Alltag. Massiver Einsatz von Agrarchemie würde die bestäubenden Insekten töten und damit die Befruchtung von Gemüse verhindern. Die Ernte würde weitgehend ausfallen. Hier brummen gerade Hummeln, beliebte Bestäuberinsekten aus dem Reichenauer Gärtnercenter. Sie leben in einem künstlichen Hummelstock. Ein weißer Pappkasten mit einem roten Schieber an der Seite. Ulrike Schmidt beugt sich über den Hummelstock. Er steht in einem Gewächshaus voller Tomaten zwischen den Pflanzen auf einer Kiste am Boden.
Ich muss ein bisschen aufpassen, weil Hummeln können stechen. Also der Gärtner kauft die Hummelvölker in diese Pappkästen. Hier fliegt da eine. Das ist eine Erdhummel, die Bombus terrestris. Die gehen raus, gehen an die Blüten, befruchten die. Wenn man so Blüte aufmacht, dann sieht man da Verfärbung dran. Das ist die sogenannte Bissstelle, wo sich die Hummel festgebissen hat, um da einfach Pollen und der Nektar zu sammeln. Ja?
Ohne Bestäubung keine Tomaten. In der Agrarpolitik beginnt man langsam zu verstehen, dass man von der Natur doch sehr viel lernen kann.